Hallo Welt.
Hallo Welt. An alle lebenden Wesen da draußen. Wir sind die Netztheologen, Roman und Chris, ein Nerd und ein Theologe. Und wir beschäftigen uns mit meist technischen Themen und versuchen die irgendwie mit Philosophie, Theologie zusammen zu klamüsern und aller was dabei zu lernen. Mhm. Genau, heute geht es um Leben und synthetisches Leben, Roman. Genau. Das hast du dir ausgedacht.
Unter anderem, genau. Wir wollten uns mit dem Leben von Robotern und Leben in Nieren und alles mögliche Gottspielen und so weiter beschäftigen.
Genau, wenn ihr die schon immer mal die Fragen über die Sterbehilfe und Abtreibungsdebatten endgültig geklärt haben wollt, ihr kriegt die Lösung. Nicht serviert. Nee, wir streifen die Themen auch. Bevor es losgeht und gibt es noch ein Feedback. Und zwar haben wir von Instagram zur letzten Folge über Tod und Trauerkultur und wie KI das verändert, noch eine Rückfrage bekommen, Roman. Das hat dich nochmal beschäftigt.
Und die Rückfrage hat zum Zentrum der Kritik gehabt, dass wir in unserer Folge den Tod so thematisiert haben, dass er die Trauerarbeit und die Seelsorge ausklammert. Ja, wir haben uns speziell damit beschäftigt, wie man Tod verstehen kann theologisch und ich habe insbesondere dafür plädiert, dass Tod im Christentum oder dass auch das Jenseits so etwas wie Neuanfang, radikalen Neuanfang meint und unter anderem habe ich auch gesagt, dass es kein Wiedersehen im Himmel gibt oder dass das eine unangemessene christliche Aussage ist. Und das ist klar, also wenn wir so einen radikalen Neuanfang postulieren, dann ist Trauerarbeit schwierig. Ja? Wie willst du mit Trauerbegleitung machen mit Menschen, denen du christlich nicht mehr sagen könntest, es gibt irgendwie ein Wiedersehen im Himmel oder so etwas. Das haben wir tatsächlich total ausgeblendet, weil wir uns sehr auf die Theologie und Philosophie des Todes da fokussiert haben. Und hier nochmal ein Rückschritt. Also natürlich ist das sinnvoll und christlich richtig, aus therapeutischer Sicht diese Sprache zu pflegen und weiterzuführen. Man könnte aber vielleicht, damit man unseren Punkt auch aufgreift, versuchen, das zu kombinieren, indem man sagt, ja, also Wiedersehen im Himmel ist eine gute Metapher, müsste aber irgendwie um den Punkt ergänzt werden, dass das Leben danach kein Kontinuum zu diesem Leben hier darstellt, sondern schon ein Neuanfang, schon etwas Neues impliziert. Und das, diese beiden Perspektiven verbinden, Wiedersehen und Neu, das ist eigentlich das, worauf wir, glaube ich, hinaus wollten. Ja, vielen Dank für die Kritik.
Ich wollte sagen, vielleicht war es auch ein kleines Missverständnis, weil es ja nicht darum geht, dein Opa ist nicht im Himmel, sondern es geht darum, dein Opa im Himmel wird so radikal neu sein, dass er natürlich irgendwie noch er selbst ist, aber dass es nicht einfach nur weitergeht. Ne? Er wird nicht einfach so sein wie auf der Erde, sondern es ist ein neues Wesen. Ich glaube, dass vielleicht war es auch einfach ein bisschen ein Missverständnis, dass wir einfach sagen wollen, gibt halt keinen Himmel oder so. So haben wir es natürlich nicht gemeint. Ja.
Genau. Und jetzt geht es weiter vom Tod zum Leben. Das ist eine schöne Anschlussfolge.
Zum Leben und synthetischen Leben.
Viel Spaß damit. Also ich habe mich gefragt, inwiefern der Begriff des Lebens im Zusammenhang mit KI, mit Robotern und mit Maschinen sinnvoll verwendet werden kann. Also ich habe ein bisschen darüber recherchiert und es kommt immer wieder vor, dass die Frage gestellt wird, kann man jetzt einen Roboter irgendwann ein lebendes Wesen nennen? So, und wenn man sich ein bisschen tiefer in diese Geschichte hineinbegibt, dann wird man feststellen, dass es so etwas gibt wie die synthetische Biologie. Das ist ein wissenschaftliches Forschungsfeld, das ist also ziemlich seriös. Und da geht es in der Vision oder sozusagen im ultimativen Ziel darum, aus unlebendiger Materie, wenn man sie richtig kombiniert, also quasi wie so ein Puzzle zusammensetzt, dass dann Leben entsteht. Das sind die Versuche, die gemacht werden. Und das ist so seit, sagen wir mal, 15 Jahren ist es im Kommen, dass man das macht, weil man jetzt auch die technischen Möglichkeiten hat. Zum Beispiel, also das Erste, was dann gemacht wird, nennt man dann Protozellen. Man verbindet einfach sozusagen wie ein Ingenieur Bestandteile von unlebendiger Materie zusammen. Es entstehen Protozellen. Also es ist tatsächlich auch schon machbar. Also man kann Protozellen, also werden halt nach biologischer Definition Leben genannt. Und und dann schafft man es sozusagen, erste lebende Teile zu erzeugen. Und ne, das kann man ja weiterspinnen, also wenn die technischen Voraussetzungen da sind, könnte man irgendwann zum Beispiel ein Tier schaffen auf der Welt, das es halt in der Natur nicht gibt. Ja, das sind natürlich ganz weit entfernt davon, aber...
Ja, interessant. Weißt du aus was für Material, also ich bin ja jetzt ganz naiv, ich bin ja kein Biologe, also du auch nicht, aber vielleicht weißt du es, weil du es gelesen hast, aus welchem Material, also ist das dann wirklich... Also ich nehme mal an, das sind dann schon irgendwelche Verbindungen, also es sind nicht, keine Ahnung, Holzspäne oder Metallsachen, sondern das wird ja irgendwas ganz Kleines sein, ne, auf Zellebene. Mhm. Also inwieweit ist es dann künstlich, also sind das quasi Bestandteile, die künstlich zusammengebaut werden?
Genau,
oder also ist es geht irgendwie nur darum,
genau, also es geht nicht darum, dass dort jetzt andere chemische Zusammensetzung als jetzt unser Leib und Fleisch genommen wird. Also es wäre, es ist nicht... das gibt es im Silicon Valley so, also eine Fantasie, dass man Leben ja auch mit anderen Materialien herstellen könnte, wie zum Beispiel Silizium oder so. Oder keine
okay,
Ahnung.
Also es bleibt, sozusagen in der Biologie, ne? In der
genau, organischen, also es sind genau Kohlenstoff und Wasser, also es sind schon die gleichen Materialien, nur sind sie eben nicht belebt. Und durch die Kombination, also wie so eine Art Puzzle-Zusammensetzung, erst dann kommt zur Reaktion, dass Leben dort entsteht in diesen Zellen. Aber es ist genau, also Materialbasis ist es identisch mit dem, was wir auch sind.
Okay, also ich stelle mir es jetzt so vor, als wäre das die Weiterführung von so einer künstlichen Befruchtung. Ne? Bei einer künstlichen Befruchtung, da nimmst du ja quasi bestehende Samen- und Eizellen und führst die nur künstlich zusammen und hast sie dann in der künstlichen Umgebung oder so. Ne? Na, aber jetzt geht es darum, das geht jetzt, genau, es geht jetzt nicht mehr um was ich nehme, sondern ich versuche die jetzt erstmal selber zu bauen, sozusagen. Diese
ja, der Unterschied ist gravierend, weil das, was du beschreibst, ist ja, dass du Leben mit Leben schon kombinierst. Ne? Du nimmst also lebendes, sagen wir mal eine Befruchtung, du nimmst also Spermium vom Mann, das lebt, und du nimmst ein Ei von einer Frau, das lebt auch, und kombinierst das, und dann entsteht ein drittes Leben.
Leben die? Also leben die Spermien?
Das müssen sie ja. Also wenn es nur materiell wäre und unlebendig, würde dann nichts passieren.
Also ich frage, ich glaube, wir sind da beide Laien, deswegen dürft ihr uns, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne korrigieren, weil falls ihr da biologisch bewanderter seid oder vielleicht sogar irgendwie forschen in der Richtung, das fände mir sehr spannend. Also verzeiht uns, wenn wir da ein bisschen naiv sprechen. Ich frage deswegen, weil ich habe tatsächlich mit einem Biologen geredet, weil ich mich erinnert habe, irgendwann habe ich mal mit ihm gesprochen und er meinte damals, das ist alles gar nicht so einfach mit diesem wann ist Leben, biologisch gesehen. Mhm. Ne?
Ja.
Und die haben dann Kriterien gemacht, so Sachen, ich glaube, es gibt irgendwie mehrere, ich referiere jetzt mal so, das muss sich fortpflanzen können, beweglich sein, ne? Irgendwie wachsen können, sich entwickeln können, irgendwas verstoffwechseln, auf Reize reagieren, ne? Und irgendwie aus Zellen bestehen. Mhm. Und das klingt natürlich super schwach und so. Ich denke mal, es gibt da, glaube ich, auch so Diskussionen darüber, ist jetzt ein Virus, lebt er jetzt oder nicht? Mhm. Ne? Soweit ich jetzt von ihm gehört habe, ist das nicht Leben. Und jetzt weiß ich jetzt nicht, ob eine Samenzelle kann sich ja zum Beispiel jetzt alleine zumindest noch nicht vermehren. Ne? Es braucht ja sozusagen erst diese Verschmelzung. Deswegen, es gibt, mir fällt jetzt auch zum Beispiel die Abtreibungsdebatte ein. Mhm. Ne? Ab wann ist das der Mensch ein Mensch? Und da wird ja auch dann argumentiert, nach der Verschmelzung, da ist das ja dann das Leben sozusagen. Mhm. Ich glaube, wir können das natürlich jetzt auch nicht rausfinden, was da jetzt stimmt biologisch. Aber ich finde es super interessant, dass es echt schwierig ist, das genau zu definieren.
Ja.
Und man hat sich dann wohl auch so ein bisschen geeinigt oder es gibt so einen kleinen Konsens. Mhm. Aber für mich jetzt von außen scheint es auch so ein bisschen ein Retrofit zu sein. Ne? Also wir gucken so, was lebt? Und dann schauen wir so, ja, nach den Kriterien ist Feuer jetzt aber auch Leben. Deswegen brauchen wir irgendwie noch ein Argument. Ne? Oder es gibt vielleicht dann sicherlich auch Leute, die sagen so, das muss aber aus natürlichen Zellen bestehen, einfach um auszuschließen, dass irgendwas aus Metall Leben sein kann. Ne? Selbst wenn es sich irgendwann mal reproduziert. Also das finde ich dann immer so, da bin ich einfach zu kritisch, um das einfach so hinzunehmen. Ne? Also ich habe manchmal dann schon das Gefühl, das sind natürlich sinnvolle Definitionen, aber es ist ja so, das hat sich einfach jemand diese Kriterien ausgedacht sozusagen. Ne? Und nur wenn jetzt irgendwie vielleicht ein Teil synthetisch ist, dann würde diese Definition nicht mehr zustimmen. Aber ist es jetzt dann trotzdem kein, also nur in echt, oder müssen wir das dann auch irgendwann adaptieren? Das finde ich immer schon interessant, ja. Weil, ja, das geht ja mit ganz vielen Definitionen so. Also ist es wohl auch gar nicht so einfach zu sagen, was ein Mensch genau ist, ne? Also biologisch gesehen. Also was ist der exakte Unterschied, den man irgendwie dann da wissenschaftlich feststellen kann? Und dann kommt man natürlich ganz schnell auch in ethische Graubereiche, ne? Weil mir zum Beispiel persönlich ist das schon sehr wichtig, eine Differenzierung zu haben von Menschen zu anderen Lebewesen, einfach weil dadurch die Unantastbarkeit von der Würde des Menschen und so irgendwie zumindest in meinem Kopf, ne, da gibt es ja große Diskussionen, für mich ist das irgendwie auch so ein Baustein, ne, dass ich nicht Sorgen haben muss, irgendwann wird mein Leben gegen das von einem Käfer oder von einem Hund aufgewogen, ne, sondern vielleicht auch mein eigener Schutz und so, das ist jetzt eine andere Debatte. Aber ich finde das immer sehr wichtig, auch schnell, also es kann sehr schnell auch ethisch wichtig werden.
Ja,
und genau bei diesem Thema Roboter, da sind wir dann ja auch ganz schnell wahrscheinlich in solchen Dimensionen, ne? Also wie definieren wir das und was hat das dann auch für Auswirkungen? Deswegen, ja, kleiner Diskurs, finde ich super spannend, ja.
Ja, also genau, ich finde, da kann man verschiedene Ebenen unterscheiden. Also ich habe mir mal so ein standardmäßiges Lehrbuch der Biologie mal geholt, das heißt Purves Biologie, ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Das ist das, womit irgendwie die Studenten so einsteigen und wenn sie Bio anfangen. Und da kann man, da gibt es auch einfach Kriterien, ja, ich glaube, es sind so 10 Stück oder so, wie biologisches Leben definiert wird und Viren und so und zählen dazu. Das sind dann sozusagen hoch abstrakte wissenschaftliche Sachen. Daneben gibt es noch das, was irgendwie so in der Allgemeinsprache als Leben definiert wird. Das kann man schon bei den Philosophen in Griechenland sehen. Das hast du gerade aufgezählt. Also Ernährung, Wachstum, Sterben, Bewegung, Selbstbewegung. Das sind so Sachen, die früher so als Kriterien von Leben herangezogen werden. Wenn wir das, wenn wir diese alten Sachen nehmen, dann ist es, die sind heute obsolet. Also weil du kannst einen Roboter nehmen und der wird alle diese Kriterien vollumfänglich erfüllen. Der kann sich selbst bewegen, er ernährt sich durch Strom oder eben andere Quellen, was auch immer, was für ein Antrieb da ist und so. Der kann auch wachsen, also das könnte man jedenfalls machen, dass er älter wird oder vergeht, ne, wenn er irgendwie Verschleißteile verliert, was auch immer. Jedenfalls, das lässt sich relativ schnell auf Roboter und Maschinen übertragen. Deswegen ist das, glaube ich, keine gute Definition von Leben. Nimmt man jetzt aber diese abstrakten wissenschaftlichen Sachen, beispielsweise aus diesem Lehrbuch, dann geht es darum auch sowas wie, es besteht aus DNA. Es besteht, oder ist es fähig dazu, sich zu teilen, also Zellteilung zu vollziehen. Das ist natürlich viel schwerer, weil wir keine Maschinen mit DNA haben.
Ja, aber das ist ja auch, genau, das ist das, was ich meinte als letzten Punkt, den ich hatte, ne? Also ein Zellenaufbau, das, oder man versucht dann irgendwie, also ist natürlich hart unterstellt, ne? Aber für mich scheint es dann auf den ersten Blick so, als versucht man halt irgendwie, jetzt brauchen wir noch ein Kriterium, das die Roboter ausschließt. Ja, was haben die Roboter nicht? Ja, die haben keine Zellen, die sind nicht aus Biologie, ne? Die sind aus, keine Ahnung, Stahl und elektrischem Silizium. Und dann sagt man halt so, gut, und außerdem muss es sich noch teilen können, damit man es nicht so einfach nachbaut oder so. Also ist halt die Frage, also ist interessant, aber es ist halt schon die Frage, inwiefern ist dann dieses eine Ding der Grundbaustein, warum wir dann sagen, ein Roboter kann niemals bestimmte Rechte haben oder niemals leben oder so, ne?
Genau. Also natürlich versucht die Wissenschaft sozusagen klare Grenzlinien zu ziehen, damit sie eben genau diese Kategorisierung machen kann, unlebendig, lebendig. Das ist für die eigene Disziplin einfach sinnvoll. Meine Behauptung ist, oder meine These ist, dass das vielleicht war dein Kommentar auch dahingehend, dass das nicht hält, also dass man diese Grenzen nicht ziehen kann, weil durch die technische Komplexität, also und durch die Forschung, die wir haben, diese Grenzen immer wieder eruieren, also dass wir merken, okay, irgendwann wird es vielleicht doch möglich sein, auch DNA eben auf einer anderen materiellen Basis zu realisieren, ja, und dann geht das Kriterium wieder kaputt. Und meine Vermutung ist, dass wenn wir Leben rein von solchen äußeren Kriterien her ableiten, dass uns das nie gelingen wird, diese Unterscheidung zu machen. Mindestens auf die Zukunft hin.
Ja, für mich stellt sich halt immer die Frage, inwiefern ist Leben überhaupt relevant? Also was haben wir davon? Also es kommt darauf an, in welcher Debatte wir sind. Ne? Klar, Biologie und so, da ist das super. Aber jetzt mal aus einer theologisch-ethisch-philosophischen Perspektive, was ja eher jetzt unsere Brille ist, da scheint es mir überhaupt nicht so arg relevant zu sein. Lass mich erklären. Und zwar, um jetzt mal zurückzukommen, ich habe ja vorhin die Abtreibungsdebatte gesagt. Ne? Und da wird natürlich, also meiner Meinung nach ist es auch ein Problem, was die konservative Argumentation hat, dass sie sich da eben auf die Biologie beruft und sagt, aus irgendeinem Grund, nach dieser Verschmelzung, ab da geht's los.
Genau.
Weil wir können das gar nicht wissen. Die Biologie weiß dann, okay, da ist das dann Leben, ne, da wird ja auch niemand gegen ansprechen. Aber es gibt tausende andere Formen von Leben. Ne?
Ja.
Ob jetzt Bakterien dazu zählen, Amöben, Tiere, ne, alles. Also, und dem geben wir auch, also jetzt um in der Abtreibungsdebatte zu bleiben, überhaupt gar keinen ethischen oder nicht in so einen gravierenden ethischen Unterschied. Na, also niemand würde sagen, es ist Mord, wenn ich auf einen Käfer trete, nur weil der lebt oder so. Mhm. Und das finde ich jetzt das Spannende, weil da kommt jetzt drauf, wo also vielleicht gibt es da irgendwelche fancy Forschungen, die ich nicht kenne, ne? Also da lerne ich gerne dazu, das würde mich sehr interessieren. Aber ich habe das Gefühl, oder nach meinem Kenntnisstand, wissen wir es einfach nicht. Mhm. Also wir hatten das ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet manchmal, als wir überlegt haben, so, wann könnte denn so ein Roboter irgendwie auch Menschenwürde haben oder so, ne? Mhm. Und dass man sagt, wir können das nicht wissen. Und wir wissen, also jetzt theologisch gesprochen, ist ja meine These, die ich auch schon mal ausgeführt habe in anderen Folgen, vielleicht kann man auch das als Überlegung nehmen, dann, wenn Gott sich einem Wesen zuwendet, dann bekommt es diese Rechte zugesprochen. Ne? Also wir gehen als Mensch gehen davon aus, dass Gott sich uns zugewendet hat und das gibt uns unsere Würde und das kann uns auch niemand mehr wegnehmen. Ne? Und das geht dann sogar so weit, dass wir diese Zuwendung auch anderen Wesen, zum Beispiel Haustieren oder so, oder anderen Menschen und auch natürlich anderen Dingen, können wir uns auch zuwenden und dadurch bekommen diese Sachen auch eine gewisse Würde. Ne? Ja. Das ist natürlich überhaupt nicht biologisch. Und dass wir da aber nicht wissen, wann passiert das denn jetzt? Ne? Hm. Passiert das irgendwie vor, nach der Verschmelzung, mit oder nach dem Herzschlag? Also diese ganzen biologischen Kriterien, die wissen wir überhaupt nicht. Und wenn wir aber von so einer Zuwendung ausgehen und sagen zum Beispiel, es geht, also natürlich Gott ist noch das Außermenschliche, aber auch als Mutter, als Vater kannst du dich natürlich einem Embryo schon zuwenden, ne? Und eine Beziehung aufbauen. Deswegen ist es ja auch sehr schlimm für manche Leute, wenn dann zum Beispiel Fehlgeburten passieren oder so, während es für andere vielleicht eine Erleichterung ist, ne? Weil die eigentlich gar kein Kind wollen und so weiter. Das heißt, durch dieses Zuwenden ist was hochgradig Unbiologisches, sondern irgendwas Relationales.
Und, ja, da bin ich nicht sicher, ja. Okay, weiter.
Das können wir diskutieren, das ist natürlich nur meine These, ja. Aber mein Punkt, den ich jetzt erstmal hatte, war, inwiefern ist es denn überhaupt relevant, ob diese Sachen nach irgendeiner Definition Leben sind?
Ja. Ne?
Also das ist vielleicht es ist auf jeden Fall kein hinreichendes Kriterium. Vielleicht ist es halt ein Kriterium, was halt auf jeden Fall gebraucht wird, ne? Mhm. Aber es ist nicht das Kriterium, was es auf jeden Fall bestimmt. Also da bin ich mir schon irgendwie ein bisschen sicher. Und das ist natürlich dann bei Robotern und so weiter genauso, ne?
Ja, ist ein interessanter Punkt. Inwiefern ist das für uns wichtig? Du relativierst das ein bisschen. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass unsere gesamte Ethik auf diesen Unterschied zwischen lebendig und unlebendig fußt. Also Tierethik, warum Moral bei Menschen, warum Moral gegenüber Tieren? Gut, bei Bäumen und Pflanzen sind wir nicht individuell. Wir würden nicht sagen, dieser Baum, dieser Käfer hat Würde und sowas. Aber wenn du dann an die Umweltdebatte denkst, warum retten wir denn unsere Welt? Naja, weil wir auch, natürlich ist das unsere Grundlage, aber wir würden auch argumentieren, die Natur ist lebendig, wir können sie nicht einfach verpesten und kaputt machen. Also ich glaube, das ist
ja gut, das sage ich auch nicht,
ein grundlegender Unterschied, lebendig, unlebendig. Und bei der Theologie, das finde ich interessant, dass du das über die Zuwendung Gottes machst. Ja, das ist ein großer Punkt, aber wenn du ins Alte Testament reinguckst, hast du überall das Wort Odem, wenn es um das Leben geht. Also was zeichnet die Menschen aus und auch die Tiere für Gott aus? Ja, weil er ihnen den Odem gibt. Und dieses Odem, was auch immer das jetzt ist, ob es Geist oder Seele, ob wir das übersetzen, ist egal. Aber jedenfalls, das ist das Kriterium, wo scheinbar für Gott etwas gegenüber einem Stein viel wichtiger wird. Ja,
aber das meinte ich auch ein bisschen damit. Ne? Also ich wollte jetzt nur nicht so diese theologischen Wörter da alle so reinmachen, ne? Weil ich glaube, so mit Zuwendung kann man mehr anfassen. Ne? Aber klar, so dieses Zuwenden im Sinne von, jetzt bildlich gesprochen, das Einhauchen von einem Leben oder so.
Ja.
Wobei ich auch nicht weiß, ob da auch dieses Lebendig, zumindest nach der biologischen Definition, wie gesagt, ich kenne die Grenzen nicht ganz genau, aber wenn jetzt irgendwelche Amöben, irgendwelche Bakterien, ne, die leben Bakterien? Also ich denke irgendwie schon. Ne? Und wenn wir da Antibiotika drauf kippen, dann killen wir die millionenfach. Ne? Also das machen wir einfach so. Und ist es jetzt so viel unterschiedlich? Also natürlich ist es irgendwie noch ein Schritt mehr als ein Stein oder so. Aber auch unlebendige Materie kann ja große Auswirkungen haben oder ethische Konsequenzen, ne? Wenn man irgendwie, weil sie halt Grundlage sind, Nahrungsgrundlage oder so. Vielleicht kann man es auch auf CO2 beziehen mit Klimawandel und so. Ne? Also die leben natürlich alle nicht und haben irgendwie auch keine Würde, aber sie haben ja schon Auswirkungen sozusagen. Also was ich sagen, also okay, der eigentliche Argument ist wahrscheinlich, es gibt auch Leben, wo wir wahrscheinlich diesen Odem nicht reinlegen würden. Ne? Bakterien, Moos, ne? Pflanzen hast du ja schon angesprochen. Ne? Irgendwie ich lese das zumindest auch nicht raus, auch nicht theologisch aus der Bibel raus, dass Bäume den Odem Gottes haben. Ne? Klar, bei Säugetieren und so, dass selbst da ist es wahrscheinlich fraglich. Ne? Also zumindest dieses Einhauchen wie bei Adam und Eva ist ja da jetzt nicht passiert, sondern sie wurden ja direkt geschaffen, ne? Nach diesen Schöpfungserzählungen. Aber da könnte man es irgendwie noch, ne? Die atmen zumindest und so, ne? Da kann man das irgendwie alles verbinden.
Ja, genau.
Genau, insofern auch wieder, ja, vielleicht ist es halt ein Kriterium, was auf jeden Fall da sein muss. Aber irgendwie ist es nicht richtig hilfreich und auf jeden Fall nicht ein hinreichendes Kriterium. Ne? Nur weil etwas lebt, hat es ja noch lange keine Seele oder so. Ja,
ja, aber
geschweige denn, ist es ein Mensch.
Was mich ein bisschen fasziniert, ist, dass die Bibel trotzdem daran interessiert ist, das Leben zu benennen und es verknüpft mit dem Odem. Die andere Variante wäre ja zu sagen, oder sozusagen, es hätte in der Genesis ja gestanden werden können, Gott nimmt sich den Menschen an, weil er der Mensch ist oder sowas. Ja, also sozusagen über eine andere Definition.
Kannst du das biblisch irgendwie herleiten, warum du jetzt zum Beispiel Tieren oder Pflanzen diesen Odem zusprichst? Also ich kenne das wirklich nur im Zusammenhang mit Menschen jetzt.
Ja, das stimmt, natürlich. Aber der Odem verweist ja auf diesen Hauch, auf den Atem. Und das hast du ja richtig verbunden. Also alles, was atmet, hat ihn auch, diese Lebendigkeit. Und wenn, also beim Sterben atmen wir den Odem ja aus und deswegen funktioniert die Atmung nicht mehr. Also ist die Seele, Nefesh, ist das im Hebräischen, dann entwichen. Und natürlich ich kenne keine Stelle, wo gesagt wird, Tiere haben den Odem auch. Wahrscheinlich könnte man, vielleicht könnte man es finden, ich weiß es nicht, nicht recherchiert.
Also es gibt diese Verbindung, das ist klar. Ja.
Aber der Sinnzusammenhang ist natürlich klar, sie atmen und hätten den dann auch. Und für mich geht es nur darum, warum hat die Bibel Interesse an diesem Odem, an der Lebendigkeit? Scheinbar ist an der Lebendigkeit etwas dran. Gott wird ja auch der Gott des Lebens vorgestellt und genannt. Gott ist das Leben, gibt das Leben und so weiter. Diese Verbindung ist in allen beiden Testamenten Teilen sehr stark. Deswegen, ja, natürlich haben wir heute ein Definitionsproblem, aber trotzdem haben wir ein großes Interesse der Religion an dem Lebensbegriff. Deswegen würde ich es nicht abschreiben. Und meine Vermutung ist, dieser Lebensbegriff ist auch für die Ethik wichtig. Vielleicht hat deswegen auch die Bibel da ein großes Interesse dran, um gerade zu sagen, was wichtig, wo moralisches Handeln ist. Und im Übrigen, also dein Kommentar, klar, Bakterien würden wir jetzt keine moralischen Sachen einräumen und so, aber evolutionsbiologisch sind das natürlich schon unsere Vorfahren, jetzt über ein paar Millionen Jahre oder so, ne, gestreckt. Der Mensch entwickelt sich auch aus diesen Zellen irgendwie.
Genau, also es bleibt aber immer dieses Problem. Das hat natürlich nicht jeder. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen das alles irgendwie gleich. Ne? Aber irgendwie auch in so einer Evolutionsgeschichte hättest du ja das Problem. Du weißt nicht ganz genau, ab wann gilt die Menschenwürde, um es mal so zu sagen. Aber vielleicht können wir nochmal so einen Schwenk machen, hin wieder zu dem Synthetischen dann auch. Ja?
Naja, sie gilt eben nicht. Sie gilt nicht, wir dürfen uns nicht den Fehler hingeben, dass es sozusagen einen Substanzumschwung gibt. Also dass es so etwas wie objektiven Umwandlung gibt von einem Präleben zu einem echten Leben, wo dann Würde dazu kommt, sondern ich würde sagen, das ist eine Zuschreibung und Anerkennungsduktus. Also irgendwann sagen wir, dass ein ungeborenes Leben ab 12. Woche oder so zum Leben zählt und vorher nicht. Das ist festgelegt von Menschen. Es gibt keine
Objektiven. Ja, aber jeder weiß ja auch, dass es da kein Kriterium für gibt. Ne? Also es ist ja nicht so, was jetzt an dem einen Tag vor der Stichtag, ne, was da jetzt passiert. Das heißt, dann sind wir aber wieder ganz nah, zumindest würde ich das jetzt sagen, an dem, wie ich es gemeint habe, dass es eben kein objektives Kriterium gibt, sondern dass es wahrscheinlich eine relationale Sache ist, ne?
Ja.
Wo wir wieder mal in einer Zuwendung sind. Ne?
Ja, genau.
Man sagt so, und im theologischen Sinne, in dem, was ich meine, ist natürlich so, ja, selbst wenn ich vernachlässigt werde, wenn mich kein Mensch mir zuwendet, ne, meine Mutter mich verstößt und so weiter, dann habe ich immer noch dennoch diese Zuwendung von Gott. Und, ne? Und deswegen habe ich trotzdem bin ich trotzdem dieses relationale Wesen und habe trotzdem diesen Wert. Ne? Also das ist sozusagen wie es dann die Kurve macht. Ja,
aber
ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Ja,
könnte man aber nicht sagen, du bist genau deswegen anerkannt von Gott. Du bist deswegen geliebt, weil du ein lebendiges Wesen bist. Das sozusagen die Basis seiner Zuneigung ist.
Ja, das glaube ich.
Wenn das der Fall ist, dann müsste man sagen, Gott wird sich den Robotern nicht zuwenden. Sie sind nicht lebendige.
Außer wir würden Lebendigkeit anders definieren. Und da sind wir ja wieder beim Thema, ne? Also, das ist halt, dass wir nicht genau wissen, wie man lebendig definiert. Also, dass natürlich eine Zuwendung von Gott zu einem Stein anders ist wie zu einem, wie zu einer Ameise oder einer Kuh oder einem Mensch, ne? Da gehe ich natürlich auch mit, ja. Genau, aber jetzt wäre ja schon dann die Frage, wenn wir jetzt synthetisch gehen, also in das Synthetische gehen. Ich habe irgendwie kommt es mir lächerlich vor, wenn Gott jetzt Interesse hätte an einem synthetischen Wesen, das fühlt und denkt, ne, und lebt, also lebt, ist das natürlich, weißt du, was ich meine? Und dann zu sagen so, ja, nee, also dem Wesen wende ich mich jetzt nicht zu, weil es hat den Kohlenstoffaufbau irgendwie künstlich oder auf die falsche chemische Weise bekommen oder so. Also sowas ist ja irgendwie auch lächerlich.
Aber genau das ist der Punkt. Jetzt und da würde ich jetzt gerne mit dir einsteigen. Weil jetzt hast du auf einmal die Definition von Leben komplett und unwissenschaftlich zusammenstürzen lassen. Du hast gesagt, da gibt es ein Wesen, das fühlt, lebt und du hast, glaube ich, noch ein Wort gebraucht. Und ich glaube, und diese beiden Sachen, fühlen und leben und wahrnehmen und so, das ist das Spannende, dass diese Sachen in der Wissenschaft keine Rolle spielen. Leben wird niemals definiert, dass etwas fühlt. Und interessanterweise,
ja, anfängt, ja.
Und selbst bei solchen wie die Aristoteles und so, ist Fühlen und Wahrnehmen kein Kriterium für Leben. Und genau da würde ich sagen, das ist der Fehler. Wenn wir Leben nach Affekten, nach Gefühlen, nach Glaube, nach vielleicht Denken, Wahrnehmen, Bewusstsein definieren würden, dann könnten wir eine viel sinnvollere Lebensdefinition finden. Und dann könnten wir natürlich nicht mehr sagen, also falls ein Roboter fühlt und so weiter, dass er dann von Gott nicht angenommen wird.
Also ja, genau. Glaube, deswegen ist das kommen wir zum Anfang, ne, wo ich gemeint habe, vielleicht ist das Wort oder diese biologische Debatte halt völlig irrelevant für das, was wir machen wollen. Ne, weil natürlich muss es eine Definition von Leben geben, die biologisch ist. Ne? Das ist genauso, wie es eine Definition von Geschlecht geben muss, die biologisch ist. Ne? Aber es hat trotzdem keine Sachen geben, die darüber hinausgehen. Ne? Also was hat das mit meinem Ich, mit meinem Selbstverständnis, mit meiner Identität, mit meinen Gefühlen, ne, und so weiter. Also um jetzt mal irgendwie das biologische Geschlecht im Sinne der Fortpflanzung, ne? Dass das ja irgendwie auch definiert ist und definiert sein muss und das ja auch völlig legitim ist, dass das natürlich nichts damit zu tun hat, dass es Menschen gibt, die andere Identifikationen haben, die andere Chromosomenbildung haben, die andere Gefühle haben und so weiter. Ne? Und gut, das ist jetzt ein Riesenfass und ich habe es jetzt nur so gemacht, aber worum es mir geht, ist, dass die Biologie für diese Art von Themen einfach nicht hilfreich ist.
Genau.
Auf der ethischen und theologischen Ebene. Es ist weder die Biologie ist nicht hilfreich, um festzustellen, wann darf ich ein Kind abtreiben oder nicht. Es ist nicht hilfreich, wann ist ein Mensch gestorben oder nicht, also im theologischen Sinne. Mhm. Es ist nicht hilfreich, wann hat ein Mensch Würde oder nicht, weil die hat er nämlich auch nach dem Tod, ne? Leichenschändung und so finden wir trotzdem schlecht, obwohl der Mensch schon tot ist. Und ganz es ist nicht hinreichend, es gibt, also warum, also das ist das, was ich vorhin meinte, das ist meiner Meinung nach der Kategoriefehler, den da viele meistens konservative Menschen dann machen, ne? Dass sie sagen, wir haben ja die Biologie und die sagt das doch ganz klar. Mhm. Ne? Weil sie sagen, ja, das stimmt alles, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, von was wir hier reden.
Genau, ne? Es ist auf einer anderen Ebene der Sprache. Da bin ich voll bei dir. Ne? Und ich habe ein schönes Zitat aus Jesus Sirach, Altes Testament. Da wird Leben etwas anders definiert, und zwar
Apokryph ist das, ne?
Genau, Apokryphen. Jesus Sirach 30, 21. Gib deine Seele nicht der Traurigkeit hin und betrübe dich nicht selbst mit deinen eigenen Gedanken, denn ein fröhliches Herz ist des Menschen Leben und seine Freude verlängert sein Leben. Ja, das ist völlig unbiologisch. Ein fröhliches
Herz. Klingt fast schon hedonistisch, ja.
Ja, aber trotzdem, also würden wir total doch zustimmen heute. Ein fröhliches Herz, das ist eigentlich unser Leben. Ja, Affekt, spüren, die Freude empfinden, fühlen, Gefühle und das ist eigentlich Leben. Ne? Und das ist völlig unbiologisch, aber wir würden doch, wenn es darum geht zu sagen, woraus besteht ein Leben oder was macht das Leben lebenswert, ja nicht DNA anführen, sondern genau das sagen.
Ja,
Glück macht mein Leben, Partnerschaft, Relation zu anderen Menschen, Soziales, das macht mein Leben lebenswert und das ist auch mein Leben. Und wenn wir diese Definition jetzt übertragen auf KI oder Roboter und so weiter, dann können wir erst einmal feststellen, also jetzt aktuell, da gibt es das nicht. Die empfinden diese Sachen noch nicht. Ja, deswegen können wir durchaus vielleicht legitimerweise sagen, Roboter haben noch kein Leben. Aber natürlich erstmal ausschließen, kann man dadurch durch diese aktuelle Beschreibung
ja. Genau, im Status quo würde ich dir auch auf jeden Fall recht geben. Ne? Also selbst irgendwie die GPTs, die es gibt, ne? Das sind Wahrscheinlichkeitsgeneratoren, das ist alles relativ überschaubar. Mhm. Und die Spekulation, die dann, wo es dann spannend fängt, ist ja dann, ne, wenn wir darüber hinaus spekulieren. Und haben wir auch in den KI-Folgen, auf die wir uns immer so gerne beziehen, ja auch schon mal überlegt. Ne? Also was ist zum Beispiel, wenn ein neuronales Netz geschaffen wird, was so viel Kapazität hat, dass da ein Mensch, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Platz hat. Mhm. Ja, und angenommen, in dieses neuronale Netz würde zum Beispiel Gott jetzt seine Odem geben oder wir würden einen bestehenden Menschen da hochladen oder so. Was würde das dann mit diesen Sachen machen? Ne? Also was würde das mit diesen Rechten machen? Dürften wir das einfach abschalten und so weiter? Und dann diese Fragen stellen sich natürlich dann schon. Da finde ich zumindest sehr interessant. Da ist natürlich alles noch spekulativ. Aber ich glaube, wir könnten zumindest erstmal den etwas unaufgeregt langweiligen Schluss ziehen, dass das Problem teilweise auch einfach das Wort Leben ist. Weil ich eben einmal das biologisch sehe und einmal diese ganzen Assoziationen, die ich damit aber eigentlich habe, was macht ein Leben lebenswert und so weiter, wenn wir so im Alltag darüber reden, halt was ganz anderes ist.
Richtig.
Ja, vielleicht ganz ähnlich wie eben auch Biologie in anderen Debatten. Mhm. Und dann müssten wir, wenn wir das jetzt sozusagen nach, keine Ahnung, eine halbe Stunde Podcast, wie weit wir jetzt sind, festgestellt haben, dann können wir jetzt nochmal von Null anfangen. Ja? Mhm. Und sagen, ja, okay, was machen wir dann jetzt mit dem Synthetischen?
Ja, und genau hier, und ich glaube, die synthetische Biologie ist gerade hier die große Herausforderung. Nehmen wir mal an, wir kommen jetzt zu diesem Ergebnis, Leben ist viel sinnvoller zu definieren durch sich selbst fühlen, sich selbst empfinden, Glück genießen und so weiter. Und wir sagen, okay, bei Robotern haben wir im Status quo das noch nicht. Aber jetzt kommt die synthetische Biologie und sagt, okay, aber wir können aus unbelebter Materie, wir packen ein paar chemische Puzzleteile zusammen, biologische lebende Materie machen. Und zwar, die sich in der Entwicklung, wenn sie dann wächst, tatsächlich sich selbst empfindet.
Mhm.
Tatsächlich sich selbst fühlt und vielleicht Schmerz und Glück genießen kann. Und hier ist so etwas, hier entsteht scheinbar etwas völlig Neues, was wir noch nicht haben, dass Menschen aus unbelebten Dingen selbstfühlende Wesen schaffen, wie wir es sind. Und das ist krass. Das gab es noch.
Genau, wobei man, das stimmt, aber es ist wissenschaftlich krass, aber es ist ethisch so krass, ist jetzt meine Frage.
Also ja, finde ich schon.
Ich glaube, ich glaube, viel, was wir halt in diesen Ethikdebatten haben, das hat ja nochmal so einen menschlichen Faktor. Ne? Wir sagen so, natürlich, Menschenrechte, Menschenwürde, das hat ein Schwein jetzt nicht, finden nicht alle gut, ne? Ist aber so, erstmal nach der aktuellen Definition. Und wenn wir jetzt Leben erschaffen, ne, dann sind wir ja wahrscheinlich erstmal vielleicht bei der Amöbe, vielleicht bei der, vielleicht sind wir irgendwann bei der Ratte oder so. Ne? Mhm. Ja, das heißt, bis wir irgendwann zu diesem Level kommen, dieses Wesen hat jetzt Menschenrechte, das ist ja erstmal noch sehr weit weg.
Absolut.
Und jetzt frage ich mich, genau, aber jetzt erinnere ich mich gerade, vielleicht bist du da so ein bisschen drin und hast das missverfolgt. Es gibt ja so diverse biologische Durchbrüche, zumindest die man in den Medien so mitbekommt. Ja? Also in der Wissenschaft ist das ja vielleicht nochmal ganz anders. Ja? Zum Beispiel diese Chimärenwesen, ne, die irgendwie gezüchtet wurden. Dann gab es ja das Schaf Dolly und irgendwie irgendwas mit Schweinen, die sie da jetzt so und so gemacht haben, ne? Oder irgendwie künstliche DNA und so. Also, sorry, ich bin da jetzt nicht so arg informiert, sondern sowas, was man halt so mal als Headline sieht.
Genau.
Und viel von diesem, also das ist ja auch immer, warum das so ein Aufschrei ist, ist ja immer, weil man irgendwie auf der einen Seite denkt, ja, sind wir jetzt, machen wir uns jetzt zu Göttern und erschaffen jetzt Leben, ne, abseits von Sex, oder verwirken wir uns da irgendwas oder was auch immer, ne? Also irgendwie hat das ja so einen moralischen Angst, die da mitschwingt, ne, wenn man das dann so liest. Ja. Also weißt du, was das genau ist und ob das vielleicht was Ähnliches ist, wie was man dann auch in der Debatte über synthetische Biologie hat?
Ja, also synthetische, genau, das, diese Beispiele, die du genannt hast, würden noch nicht in die synthetische Biologie fallen, weil das zum Teil auf die...
Ja, ja klar, das sind die Fragen, also die ethischen Aufschreie sind die aus einem ähnlichen Grund sozusagen.
Also was dort, klar, also der Vorwurf, wir spielen Gott, kam genau bei diesen Sachen schon auf. Und zwar aus dem Grunde, weil wir die Natur in ihrer Natürlichkeit anfassen und manipulieren. Mhm. Aber das haben wir bei Corona auch schon getan. Also, und da hat natürlich, vielleicht haben da auch schon welche geschrien, wir spielen Gott. Aber genau das haben wir bei Corona und den Impfstoffen getan. Ne? Der BioNTech, die dann den Virus mit der Genschere manipuliert haben und ihn umgewandelt haben zu einem Impfstoff. Ich sag mal so, ich glaube, theologisch war das immer unbrisant, weil man sagen konnte, das Einzige, was hier der Mensch tut, ist das, was schon vorhanden ist, ändern. Bei der synthetischen Biologie wird nicht geändert, was vorhanden ist, sondern wird neue Vorhandenheit hergestellt. Also,
ja, aber auch aus Mitteln, die vorhanden sind natürlich. Ne? Also wir nehmen das Material ja nicht außerhalb der Schöpfung her.
Ja gut, das ist ja nicht möglich, genau. Genau, also wir haben natürlich nur die Materie, die es im Universum gibt. Aber was neu ist, ist ja, dass ein Lebewesen entsteht, das nicht gekreuzt wurde oder DNA-mäßig manipuliert wurde, sondern völlig neu ist. Es hat vorher nicht existiert auf diesem Planeten.
Also es hat keine Verwandten, ne? Also sonst kann ich irgendwie sagen, das Schaf Dolly ist halt ein Schaf oder das Schwein, geklonte Schwein oder das manipulierte Schwein oder die Stechmücke, die jetzt irgendwie resistent ist oder blau leuchtet, ist immer noch eine Stechmücke, ne? Also irgendwie, oder kommt zumindest daher, selbst wenn es irgendwann eine andere Rasse ist.
Richtig.
Oder ja, Rasse ist das richtige Wort. Genau, stimmt. Das heißt, du würdest jetzt irgendwas haben und man weiß nicht mal, hat das am Ende Beine oder fliegt das oder kann es sich teleportieren oder was auch immer?
Ja, klar. Gut, genau. Wir sind ja, wie du schon beschrieben hast, ja sowas von am Anfang noch. Also da geht es ja eben nur um Protozellen. Also einzellige Organismen würde man es wahrscheinlich gar nicht nennen, sondern eben einzellige Zellen. Das ist so unrelevant. Ja, da kann man noch nicht sagen, ob das jetzt ein Alien wird oder so.
Wie machst du das dann mit der Zellteilung? Ne? Also wieder korrigiert mich,
liebe
Biologin. Ne? Aber du hast ja normalerweise
diesen
DNA. Ja genau, aber du hast normalerweise in den Zellen ja den DNA-Baukasten, oder? Und dann entwickelst du dich eben durch dieses DNA, durch die Zellteilung, bla bla, entwickelst du dich dazu so und so einer Zelle oder zu so und so einem Organismus.
Ja.
Das heißt, also, du bräuchtest ja auch in der Synthetik, also entweder baust du diese DNA nach oder machst du dann was ganz anderes.
Naja, da die Bestandteile ja, die chemischen Bestandteile identisch sind mit den lebendigen Organismen, die wir ja auch sonst haben, nehme ich an, ist das eine Kombination von DNA, die sich ergibt. Aber da kenne ich mich gar nicht aus. Das ist
ja genau, aber wenn du aber dasselbe Prinzip verwendest, ne? Also wenn du zum Beispiel auch DNA, RNA oder was auch immer das genau heißt, wenn du das auch verwendest und auch durch Zellteilung dann auch was machst, dann bist du doch gar nicht so neu. Dann hast du doch nur einen eigenen Bauplan. Aber den kann man ja jetzt auch schon manipulieren. Du hast ja gerade Coronaviren angesprochen. Mhm. Ne, das heißt, der Schritt zwischen ich manipuliere etwas Bestehendes so sehr, dass es dann was ganz Neues ist, also keine Ahnung, das ist wahrscheinlich nicht so einfach, wie es jetzt klingt, ne? Oder ich baue etwas komplett neu. Das mag technisch schwieriger sein oder so, aber ist da wirklich so ein fundamentaler Unterschied? Mhm. Also, weil wir gerade sagten, es gibt dann ein Wesen, was wir gar nicht kennen oder so. Also, du würdest dich ja vielleicht schon orientieren. Ne? Ich nehme jetzt mal hier 3 Gene von den Schimpansen oder das kenne ich da schon. Und klar, ich könnte das ganz Neues machen. Und dann fragt man sich natürlich, ab wie viel Genveränderungen ist der Schimpanse kein Schimpanse mehr? Ne?
Ja.
Aber
du hast
genau, also genau, richtig also, neu ist es ja nicht.
Genau, also je krasser du sozusagen die Genmanipulation vorantreibst, desto näher bist du näher auch am Beispiel, dass du etwas wirklich Neues auch schaffst. Da bin ich auch bei dir, ja.
Das heißt aber dann auch, dass in der Debatte KI, Silikon, technisch, ne, Mind-Upload, also diese Themen, die wir auch schon angesprochen hatten, dass wir da ja nochmal, weil wir eben nicht mehr auf DNA angewiesen sind, nicht mehr diese Baukästen haben, nicht mehr Zellteilung haben, dass das nochmal eine ganz andere Kategorie ist und eigentlich sogar die schwierigere, sage ich mal, Diskussion ist oder die fundamental anderere Diskussion. Das heißt, der Schritt dahin zu den Themen, die wir ja auch schon besprochen haben, der ist eigentlich viel größer als von normalem organischen Leben zu organisch-synthetischem Leben, um es mal so zu nennen.
Ja, genau. Und was man hier jetzt vielleicht ganz spannend, wenn wir wieder auf diese Lebensdefinition von Biologie und Lebensdefinition, wie sie jetzt in der Bibel vorgelesen haben, wenn wir das übertragen, dann stellen wir fest, okay, es ist bei Robotern ganz schwierig, biologisch das umzusetzen und irgendwie auch sozusagen auf andere materielle Basis das zu übertragen. Das klappt vielleicht gar nicht oder vielleicht nie. Aber was behauptet wird jetzt, ist, dass ja KI in dem Sinne lebendig ist, dass sie empfindet. Ne? Deswegen diese Debatten doch vor einem Jahr oder so, wo dann der Google-Ingenieur, glaube ich, meinte, dass die KI von Google ein empathisches Wesen ist.
Ja.
Das heißt, das wird scheinbar als etwas ganz Einfaches verstanden, was man schaffen kann. Auf dieser Ebene leben könnten wir scheinbar bald machen. Biologisch wird es vielleicht nie klappen oder es ist total schwierig, aber auf dieser Ebene von Empfindung und Schmerz und so, das können wir bald erreichen. Ich halte das
einfach. Ja gut, wir haben natürlich auf technischer, bei technischer Ebene haben wir schon etwas, was redet, ne? Und auf der biologisch-synthetischen Ebene haben wir halt eins, was gerade Zellteilen ist, ne? Also ist natürlich irgendwie,
genau. Ich
verstehe, was du meinst.
Ja, aber ich würde, meine Vorstellung ist, auch philosophischer Natur, ist, es kann kein Wesen, keine Entität geben, die sich selbst empfindet, die Schmerz und so weiter empfindet, wenn sie nicht auf biologischem, organischem Material beruht. Und das heißt, zu behaupten, wir hätten irgendwann eine KI konstruiert oder sind kurz davor, eine mit Bewusstsein, mit Schmerzempfindung und Empathie herzustellen, halte ich total für Blödsinn, weil sie eben gerade nicht die materielle Basis hat.
Die aber ist das materieller? Also ich kenne dieses Argument, ich habe es ehrlich gesagt noch nie so 100% so richtig begriffen, also verstanden vielleicht schon, aber ne, also es ist ja auch schwer sich vorzustellen, weil wir immer einen Körper hatten. Also ich verstehe das schon, dass der Körper selber fundamental ist, ne, weil alles, was ich empfinde, denke, fühle, alles ist ja durch körperliche Erfahrung gemacht, ne? Und das ist irgendwie, dass ich Angst habe, wenn ich ans Feuer greife und so, ne? Das sind ja alles Sachen, die sind ja aus der natürlichen Realität entstanden. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ein Körper ist auf jeden Fall notwendig, dann finde ich, ist das relativ leicht noch nachzuvollziehen, dass das irgendwie so eine krass andere Kategorie ist, als jetzt nur irgendwie im Cyberspace, ne, ein Algorithmus zu sein. Aber so einen Körper kann ich natürlich in Form von einem Roboter oder Cyborg relativ schnell, ne, oder relativ einfach mir vorstellen. Mhm. Und habe ich dir jetzt richtig verstanden, dass das aber nicht reichen würde, weil es kein organischer Körper ist? Und wenn ja, aber warum? Wo ist der Unterschied zum synthetischen Körper?
Genau, und das ist es eben. Und hier kommt sozusagen alles Spinnweben zusammen. Der organische Körper ist nämlich ein lebendiger Körper.
Okay, aber du meinst jetzt mit organischem Körper auch einen synthetisch-organischer?
Ja, also ich denke, das könnte man nachmachen. Ja. Solange die materielle Ebene gleich ist, also dass wir eben aus Kohlenstoff, Wasser und so weiter bestehen, lebendig sind. Und dieses Leben ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns empfinden, dass wir Bewusstsein haben, dass wir Empathie empfinden und das alles.
Und wofür dich ist jetzt der Unterschied von organischen Sensoren oder einem organischen Körper zu einem Roboterkörper? Also ist das, dass der sich austauscht, Zellteilung, weiß ich nicht, dass es weicher ist oder also, ne, du kannst ja auch, also
genau, viele
wo ist der Unterschied?
Genau, und deswegen will ich dieses Wort Leben als Unterschied, aber mir ist, es ist schwierig zu benennen, auf welcher Ebene genau sozusagen das angesiedelt ist. Aber ich glaube, dass das Wort, der Begriff des Lebens genau diesen Unterschied macht zwischen einem fleischlichen, wie wir es sind, und einem metallischen, wie der Roboter es ist.
Okay, und du würdest aber sagen, das synthetische
und
Leben aus künstlichen Zellen wäre da, damit kannst du dir das gut vorstellen, dass es trotzdem lebt. Aber wir kriegen einfach die AI nicht in einen lebendigen Körper rein. Wir kriegen eben, ne, das ist halt das, also gar nicht, also quasi der umgedrehte Mind-Upload, ja. Dass man irgendwie einen Mind-Upload machen kann, ne, also uns dann irgendwie in den Cyberspace verfrachten, dass, keine Ahnung, fühlt sich so an, als wäre das für dich gar nicht so undenkbar. Ne? Und ob wir dann noch Menschen sind, ist eine andere Frage. Mhm. Aber dass wir sozusagen umgedrehten Weg machen. Wir bringen etwas Künstliches in einen organischen Körper rein. Sei es jetzt organisch in unserem Sinne oder organisch im synthetischen Sinne. Mhm. Das würdest du als große Barriere sozusagen jetzt empfinden. Sozusagen.
Nee, eigentlich nicht. Vielleicht, also ich will mal ein altmodisches Wort nochmal gebrauchen, vielleicht hilft dir das auch, um das zu verstehen, was ich sage. Wenn du mal Leben als Seele übersetzt und sagst, was der Unterschied zwischen einem organischen Leib und einem Roboterleib ausmacht, ist Leben oder / Seele, dann würde ich sagen, ist Seele genau der Punkt. Seele verstehe ich jetzt als das, was uns eben lebendig macht, als das, was uns als sich selbst empfindende Wesen macht. Dass wir fühlen, dass wir Schmerz empfinden, dass wir denken, Bewusstsein haben. Das macht die Seele aus. Das ist sozusagen die Basis. Und dieses Ding haben Roboter einfach nicht. Ja, das ist ein sehr altes Wort, Seele, ja. Also Leben ist irgendwie moderner. Aber ich glaube, das ist mein Punkt, auf den ich bestehen würde. Ich glaube, das, was unsere Fleisch, von dem das Silizium-Roboters Trend ist, dass unser Fleisch durch Seele
durchgetaucht ist.
Beseelt ist, ja.
Ja, aber ich, für mich, vielleicht liegt es auch dran, was ich darunter verstehe oder was wir genau für Nuancen in unseren Köpfen haben.
Ja,
aber für mich macht das noch schwieriger.
Ja.
Weil ich würde jetzt schon sagen, auch das hat mir auch schon mal ausgeführt, selbst wenn ich mich jetzt uploade in einen KI-Ozean und mein Körper würde nicht mehr existieren, ich würde immer noch denken, dass ich eine Seele habe und dass ich irgendwie von Gott gesehen und zugewandt bin. Mhm. Ne, also selbst im KI-Ozean ist mir Gott nicht fern, sozusagen. Ne? Mhm. Und selbst wenn ich, ich gehe jetzt mal von mir aus, ne, selbst wenn ich mich jetzt in einen Roboter verwandle, in einen Cyborg, ich meine, das kann ja auch passieren durch, ne, wir tauschen immer mehr Elemente von meinem Körper durch Künstliches aus. Am Ende bin ich dann eben ein Roboter.
Ja.
Und als letzten Schritt lade ich mein Gehirn in ein neuronales Netz, dann würde ich immer noch sagen, dass ich eine Seele habe. Mhm. Deswegen finde ich das eher, macht es für mich eher schwerer, dass du das jetzt reingebracht hast.
Genau.
Währenddessen ich irgendwie da mehr Zugang hat, wenn man irgendwie davon denkt, es macht doch irgendwie einen kategorialen Unterschied, wie auch immer der genau ist, ob ich in einem organischen, das heißt synthetisch organisch oder nicht, bin oder in einer Maschine.
Ja.
Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil auch eine Maschine, also ein Körper, unsere Zellen sterben ja die ganze Zeit und replizieren sich wieder, ne, und tauschen sich aus. Und aber auch eine Maschine hat es natürlich auf irgendeine Weise, ne, rostet mal irgendwie oder man muss mal ein Ersatzteil machen. Also auch so dieses, aber es, genau, also ich habe halt irgendwie nur so bildliche Sachen, ne? Es ist halt nicht so wabbelig oder irgendwie, ne? Nicht so weich, aber selbst da könnte man vielleicht ja synthetische Materialien herstellen. Aber also da fällt es mir schon, also ich kann es mir vorstellen, dass es das gibt, aber ich könnte es nicht fassen. Ich wüsste nicht, was macht jetzt einen organischen Körper wirklich unterschiedlich, fundamental unterschiedlich zu einem synthetisch-biologischen, sondern so einem nicht-organischen Körper.
Genau, ja. Das ist es eben. Und ich habe die These, wenn wir das auf die wissenschaft-biologische Art und Weise beantworten wollen, diese Frage, die du gerade gestellt hast, werden wir es nicht können. Wir werden es nicht können.
Ja, da sind wir jetzt ja schon
aber, drauf gewesen. Genau, aber wo wir es machen könnten, ist in der biblischen Perspektive, nämlich durch Glück, durch Freude, durch Selbstempfindung. Das scheint plausibel. Und
kannst du das nicht mit einem künstlichen Bein oder so, ne? Also das leuchtet mir jetzt nicht ein. Warum kann ich nicht glücklich sein als Cyborg?
Ach so, naja, also natürlich kannst du im Bewusstsein glücklich sein, aber du kannst, dein Bein, sagen wir mal, du hast ein Metallbein, dann wirst du sagen können, ich spüre dieses Bein, aber du kannst nicht sagen, dieses Bein empfindet sich selbst als glückliches Bein, weil es sich selbst ja nicht empfindet, sondern du empfindest es. Ich greife nochmal auf, ich glaube, der Seelenbegriff, der alte, vielleicht auch wie wir ihn verwenden, der widersetzt sich der Vorstellung, als könntest du Mind Upload machen. Als könnte die Seele
von ich bin da nicht Indies mehr so, wie ich jetzt bin, dann
irgendwo sozusagen übertragen werden.
Ja.
Die Seele als alter Begriff, die widersetzt sich dieser Vorstellung. Und ich glaube, das ist eigentlich richtig, dass sie das tut. Und das ist
also, wenn ich das machen würde, würde mich das. Ja, es ist interessant, weil das habe ich mir auch gerade tatsächlich gedacht. Also, den gleichen Gedanken hatte ich so ähnlich. Dass man sagt, angenommen, ich mache eben diesen Mind-Upload, bin ich dann ich? Weil dahinter steckt ja schon so ein bisschen auch die, sagen wir mal, sehr moderne Vorstellung, dass ich irgendwie in meinem Gehirn bin.
Richtig.
Ne? Ja. Währenddessen natürlich gibt es ältere Vorstellungen, ne, die irgendwie dann sagen, natürlich irgendwie auch mein Herz ist involviert oder bin ich es nicht als Ganzes oder so.
Ja, ja.
Und ich halte das schon immer für eine Reduktion, dass man sagt, ich bin in meinem Gehirn. Natürlich kann ich ohne mein Gehirn nicht funktionieren, das ist ja klar, oder auch nicht leben.
Ja.
Und das sind ja auch so zum Beispiel in der Organspende und Sterbedebatte, ne? Das ist also, ja, klar, ist jetzt hirntot und ja, das ist jetzt irreversibel.
Mhm.
Aber wir wissen immer noch nicht, ob dieses Wesen nicht lebt oder es selber ist. Na, und natürlich fragst du dich dann auch Sachen wie, was ist denn mit Menschen im Koma oder mit bestimmten, ab wann sind die dann kein Mensch mehr? Und natürlich verlieren sie die Virtual irgendwie trotzdem nicht. Und irgendwie reagieren wir da ja auch drauf. Ne? Und man kann das natürlich ein bisschen verrationalisieren. Aber ich habe auch schon Reportagen gesehen, ne, die halt irgendwie sehr emotionale Momente hatten dann, ne, mit Leuten, die hirntot waren und trotzdem irgendwie noch am Leben gehalten wurden. Und klar, man kann dann sagen, ja, das ist ja nur, weil dein Gehirn, es war halt noch warm und deswegen konntest du das nicht richtig, ne, erkennen oder so. Aber das ist für mich nie so ganz überzeugend.
Mhm.
Und das wäre natürlich, also ich glaube schon, dass irgendwie noch mehr als nur unser Gehirn wir selber sind. Ne?
Mhm.
Das kann man natürlich jetzt wieder nicht biologisch machen, aber halt so, ne? Ich glaube, da ist schon irgendwie was wir nicht so einfach fassen können biologisch.
Richtig, ja.
Und dann wäre natürlich schon die Frage, ne, wenn ich jetzt nur diesen Teil, von dem ich weiß, das ist jetzt mein Selbstbewusstsein in meinem Hirn irgendwie oder was auch immer genau.
Ja.
Und ich schiebe das woanders hin.
Ja.
Wenn ich dann noch ich selber und gleichzeitig kommt man, es gibt natürlich auch reale Fragen, ne? Was ist denn, wenn du eine Herztransplantation hast? Ne? Also bist du dann du selbst noch oder bist du dann irgendwie, oder ist der andere Mensch mit irgendwie dabei oder ist es wirklich nur du?
Ja. Ja,
wo man halt sagen kann, ich glaube, ich kenne eine Person, die das hatte und für die war das auch echt krass, diese Vorstellung. Ne? Und da kommst du halt auch nicht mit der Biologie, dann so, ja, nee, das ganze Seele oder das ganze Denken ist nur da oder so.
Ja,
das war echt ein, das ist, glaube ich, wirklich, ich kenne jetzt nur diese eine Person, also es gibt vielleicht andere Leute, die das anders haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine wirklich erschütternde Erfahrung ist. Ne?
So, ja, absolut. Und das,
genau, die sich dein ganzes Ich-Sein auch nochmal, ne?
Absolut, genau, glaube ich, kann ich dir voll zustimmen, weil ich auch sagen würde, die Seele, die hängt an diesem Leib zusammen und wenn du einfach wirklich ein neues Herz bekommst, ist es, es klingt ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt so sage, aber du bekommst tatsächlich ein Stück weit andere Seele
von einem anderen. Ja, oder du veränderst dich einfach nur, weil du damit zusammenhängst, ne? Dass du sagst, ich meine, wir verändern uns ja ständig und auch wenn man jetzt die Hand abhacken würde und ich würde eine künstliche Hand bekommen, natürlich wäre ich immer noch der Chris, ne? Aber ich denke schon, dass es, also wie gesagt, das ist ein bisschen blöd, weil ich selber diese Situation nicht habe. Deswegen würde es mich interessieren, wenn andere Leute, die vielleicht sowas erlebt haben, uns mal schreiben würden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass solche Sachen, also natürlich verändert dich das in irgendeiner Art und Weise. Ja, ne? Also ich war zum Beispiel auch schon krank oder ich war auch mal schwerer krank oder ich hatte mal längere Krankheiten. Und ich habe gemerkt, wie anders ich die Welt wahrnehme dadurch. Ne? Also allein nur, wenn du irgendwie mit der Grippe im Bett liegst, deine Welt ist komplett anders, als wenn du im normalen Alltag dich da wegstresst. Und dass diese Erfahrungen natürlich dich irgendwie auch verändern.
Ja, ja.
Aber du trotzdem natürlich irgendwie du selber bleibst. Und jetzt wäre schon die Frage, wenn du dich jetzt uploadest, ist es jetzt nur so wie eine besonders starke Grippe oder halt irgendwie ein neues Gliedmaß, Veränderung, ja, wo du sagst, ne? Oder ist es dann doch einfach nur natürlich nur ein bisschen mehr, ne? Aber du bist trotzdem noch du selber oder bist du dann echt nicht mehr du selber? Und das, und diesen letzten Schritt würde ich aber auch nicht gehen wollen, ne? Dass man sagt, so, der Chris ist dann gestorben und Chris B ist dann irgendwie abgeloadet. Obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass es vielleicht auch wirklich für den organischen Chris, also keine Ahnung, wie das dann funktioniert, ne? Dass es eine Sterbeerfahrung ist, ne?
Ja.
Also,
so muss dieses. Ja. Ich glaube, es muss, also wenn wir ein bisschen an diesem Seelenkonzept irgendwie festhalten, müssten wir sagen, es ist eine Sterbenserfahrung.
Das heißt, ich würde sozusagen wirklich sterben, aber meine Kopie würde weiterleben und diese Kopie würde natürlich nicht wissen, dass die
andere. Genau, der Punkt ist, also das Interessante ist, dass es eben keine Fortsetzung von dir gibt, sondern dass es eine Unterbrechung ist, also Sterbenserfahrung, oder dass es dann zwei Identitäten sind oder zwei Seelen vielleicht und sowas. Ja.
Aber das wäre ja ethisch dann ja auch wieder so, dass ich dann sagen müsste, so ein Mind-Upload, der würde ethisch bedeuten, dass ich mein anderes Ich töte. Und deswegen ist es in einer Weise dann eben. Weiß nicht, Mord ist der richtige Ausdruck, ist, ne? Aber ich töte dieses andere Wesen, damit ich selbst weiterleben kann, also als Mind-Upload. Und das ist natürlich ethisch was anderes, wenn ich mich wirklich transferiere.
Ja, ja. Also ich, genau, also würde ich jetzt in dieser Spekulation dir auch zustimmen, weil ich den Transferierungsgedanken, ich glaube, das geht nicht. Ja, ich halte an diesem in diesem sehr alten Seelenkonzept fest und glaube, das funktioniert nicht. Aber es gibt viele Probleme, die jetzt entstehen könnten, wie mit diesem Herz, das du beschrieben hast. Und jetzt zurück auf unsere synthetische Biologie. Also für mich ist es plausibel, wenn jetzt so ein lebendiges Wesen geschaffen wird. Okay, bei einer Einzelle ist das vielleicht noch irgendwie dumm, von Seele zu reden und so etwas, aber stellt sich da nicht wirklich die Frage, wir schaffen auch neue Seelen. Weil, und hier ist nochmal der Unterschied zwischen dem, was du mit den Genmanipulationen und den Viren und so und Dolly und sowas gesagt hast. Nehmen wir Dolly und verändern das Tier oder nehmen wir ein Virus und verändern das, dann nehmen wir bestehende Seelen und ändern sie. Ne? Also nehmen wir mal dieses Wort Seele mal mit auf. Aber wenn du aus dem Nichts oder aus unbelebter, seelenloser Materie ein beseelte Materie schaffst, dann schaffst du neue Seelen. Und dann stellt sich die Frage, spielen wir da Gott? Ja, das ist, ich glaube, da, wenn wir sozusagen den Seelenbegriff anstatt jetzt Leben nochmal so reinführen, stellt sich da nochmal eine ganz besondere Frage bei der synthetischen Biologie. Kann man, glaube ich, nicht beantworten, aber.
Ich bin nicht so interessiert an dem Spielen wieder ein Gott-Ding, weil ich glaube, das ist immer eine Verniedlichung. An die Verniedlichung von Gott. Wir spielen ja auch nur annähernd in derselben Kategorie, ne? Also nicht annähernd. Wir sind ja einfach eine andere Kategorie. Ja. Ne? Also never ever sind wir irgendwie Gott oder so. Ich glaube, das macht Gott immer lächerlich, wenn man diese Vokabeln nimmt. Ne? Ich verstehe, was du sagen willst, ne? Aber ich finde es interessant, wenn ich das, wie ich es angenommen habe, ne? Ich habe eine synthetische Zelle und ich mache dann menschliche Materialien rein. oder für deinen Seelenbeschiff muss es ja nicht mal ein Mensch sein. Es reicht ja auch, wenn es ein anderes Wesen ist. Und das entsteht dann neu. Was hat das für Auswirkungen? Und ich glaube schon, dass wir dann irgendwann wieder ähnlich sind wie bei den Robotern, bei der Frage sind, ab wann müssen wir die dann ordentlich behandeln?
Ja, ab wann kriegen die Rechte? Absolut. Ja.
Und da wäre ich dann schon wieder bei meinem Relationsgedanken, wo ich sagen muss, wenn ich mich diesen Sachen zuwende oder diesen Wesen, dann sind es, das sind ja keine Sachen, oder vielleicht sogar Menschen bauen, dann müssten wir diese Menschen auch entsprechend Menschenrechte bekommen. Wir können sie nicht einfach nur Scheiße machen. Ja. Wir können sie auch nicht als Sklaven benutzen oder als Nierenzuchtanlagen für unsere eigenen Nieren. Aber ich glaube, dass in der Praxis sind ja solche, vermutlich geht es ja weniger darum, ein Kind zu machen oder ein Schwein, sondern du versuchst halt eher, dass man die Zellen so macht, dass da eine Niere entsteht, also dass da wirklich ein kein Neowesen drumherum ist, sondern nur diese Niere gezüchtet wird. Ne? Also das wird in der Praxis dann eher auf solche Sachen rauslaufen und die ganzen anderen Debatten, die werden im Sand verlaufen. Ne? Aber stellt schon die Frage, ne? Hat diese Niere dann eine Seele? Ne?
Rein pragmatisch hast du natürlich vollkommen recht, so wird das auch laufen. Aber genau, die Frage ist, hat es eine Seele? Und man könnte jetzt natürlich biologisch schlicht und einfach sagen, nein, das ist ja kein selbstempfindendes Wesen, das hat kein Gehirn, es fehlen viel zu viele Teile, die ein Organismus auch macht, um selbstempfindendes Wesen zu sein, es hat kein Bewusstsein und so weiter. Das ist biologisch vollkommen richtig, plausibel. Aber trotzdem ist es ja ein lebendiges Fleisch, was da die Niere züchtet.
Ja, ich glaube, genau das ist das Problem, das wir dann aufmachen. Wenn wir eben machen, das machen, was wir gemacht haben, nämlich, dass wir die biologischen Definitionen von Leben als unzureichend oder nicht hinreichend für manche Dinge, also für manche Fragen, ethische Fragen, weil dann können wir eben nicht mehr sagen, also mein Bauchgefühl wäre, züchtet doch nur eine Niere. Und dann setzen wir die ein, die lebt ja auch weiter, also in dem Fall wird ja nicht abgeschnitten. Also ich sehe das irgendwie kein Problem. Aber wenn wir halt zu weich werden mit dieser Definition, ne, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht eben durch ein ethisches Problem entstehen kann. Wobei ich jetzt in dem Fall, ja, bei der Niere, wie gesagt, das ist, ja, wird als komplettes eingepflanzt. Wenn da jetzt irgendwie noch ein Rückenmark gebraucht wird oder es wird sonst nicht gedeihen oder so, und dann schneide ich es weg. Solche Sachen irgendwie, ja.
Aber das ist das Krasse. Also ich finde, das Schöne an dieser Folge, die wir jetzt hier haben, ist, wie viele krasse Probleme aufbrechen, wenn wir den Lebensbegriff thematisieren. Und was für Szenarien sich denken lassen und was für Fragen sich denken lassen. Ich meine, es ist ja jetzt...
Das ist ja Realität, ne?
Ja.
Das ist ja genau der Grund, warum Abtreibe, Sterbehilfe, können wir die Schweine züchten, um uns Nieren zu machen oder das Herz, Schweineherz und so. Das sind ja genau die Sachen, die auch wirklich gesellschaftliche Debatten auslösen. Und zwar nur auf einer abstrakten Ebene oder so, ne?
Sci-Fi-Ebene.
Sondern die Leute, die haben ja wirklich eine Meinung zu und die gehen auf die Straße und wenden Gewalt an.
Richtig.
Und demonstrieren oder was auch immer.
Ja.
Also das sind ja schon echte Fragen, die echte Menschen im Alltag haben. Und ja, die sind nicht oder nur so schwer zu beantworten, ne? Und da kann man nur abwägen oder man muss am Ende einen gesetzlichen Rahmen machen. Keiner kann es so richtig definitiv sagen.
Das ist es, es gibt keine ultimativen Antworten
darauf. Irgendwie auch immer noch,
es zeigt sich, dass da ganz verschiedene, ich brauche mal einen Fachbegriff, Hermeneutiken gibt, also Verstehensebenen. In der einen Hermeneutik, wie Leben ist Glück und Freude, wie das Jesus hier hat, ist das wahr. Und in der anderen Hermeneutik-Ebene, wo gesagt wird, Leben ist DNA, ist das auch wahr. Aber das Verrückte ist, das harmoniert nicht miteinander.
Ja, man muss halt mal gucken, in welchen Kontexten das ist. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das Leben ist Freude, kann ein Embryo Freude empfinden. Ja. Und wenn ja, kann jemand mit Depressionen Freude empfinden. Na natürlich, da muss man immer aufpassen, dass man das nicht umdreht und dann sagt, das sind dann alles keine Menschen mehr. Ja. Ne? Da muss man natürlich aufpassen. Und Definitionen, wenn ich irgendwie älter werde, denke ich immer, Definitionen sind nice, aber irgendwie das Leben ist immer das all Ding so kompliziert, ne? Dass man mit den Definitionen nicht richtig weiterkommt. Ne? Es sind nur so viele Sachen, so viel Gewachsenes.
Ja, und unser heutiges Problem ist noch zusätzlich, dass wir nicht nur über eine Definition Plural haben, sondern dass wir eben Entitäten und Wesen haben, die fast wie Lebendige auftreten. Und wir jetzt auch noch uns um diese Roboter kümmern müssen. Und sie auch noch die einordnen, wo wir schon
mit den Tieren, die Embryonen und die Tiere geklärt.
Völlig überfordert. Das ist krass, oder? Das ist krass. Und das finde ich eigentlich das Schöne an diesem Lebensbegriff. Deswegen wollte ich das mal zum Thema machen. Weil das, also da sind die Probleme, die wuchern nur überall her. Ja,
ja ich würde sagen, abschließend können wir sagen, Leute, es sei damit kompliziert. Ja. Aber wenn ihr eine einfache Lösung habt, dann schreibt uns gerne.
Ja. Genau, wir brauchen eine einfache Lösung.
Wir wollen eine einfache Lösung haben. Ne? Ihr könnt sie uns per E-Mail schreiben, info@netzdialogen.org. Ihr findet uns auch als Netzdialogen.org auf Blue Sky. Wir sind bei Instagram und Twitter und bei Threads als Netzdialogen. Ja, schickt uns da einfach irgendwas rüber und wir würden uns freuen, von euch zu hören. Damit lassen wir euch, wir hoffen, ihr konntet uns folgen und habt was mitnehmen können. Ich fand's schön, mit dir zu reden, Roman.
Ja, war super. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt lebendig.